Okay, ich bete noch am Anfang. Jesus, und zwar bete ich, dass du meine Worte segnest, dass du mich auch führst in dieser Predigt durch deinen Heiligen Geist. Und ich bete, dass du jeden auch dort berührst und dort abholst, wo du vielleicht ein Thema hast, wo du stärken möchtest, wo du herausfordern möchtest, wo du vielleicht korrigieren willst, oder einen neuen Blickwinkel schenken möchtest. Jesus, du bist gut zu uns und ich bete, dass du uns hilfst, den nächsten Schritt zu gehen, im Vertrauen darauf, dass du uns wirklich einen guten Weg führen möchtest. So segne du alles Hören und alles Reden. Amen. Jemand hat mal ein kleines Kind gefragt, so ungefähr 4 Jahre alt, was bringt dich denn zur Erschöpfung? Was macht dich so richtig, dass du nicht mehr Kraft hast, nicht mehr so richtig vorwärts kommst? Und dann hat das kleine Kind gesagt, naja, wenn ich so rumrenne, irgendwann bin ich platt, irgendwann kann ich nicht mehr. Oder wenn ich so auf meine Eltern warten muss, besonders wenn die quatschen und mit anderen Erwachsenen quatschen, oder wenn die einkaufen, das erschöpft mich. Oder wenn ich schwere Steine schleppe und mir irgendwelche Hütten baue oder irgendwelche Bauprojekte habe, kann ich auch irgendwann nicht mehr. Oder wenn ich zu viel spiele oder wenn ich den Berg hochwandere und klettere, da bin ich auch irgendwann kaputt. Fand ich interessant. Und wenn du überlegst, was die Dinge sind, die dich erschöpfen, dann wirst du feststellen, es ist nicht viel anders als bei dem Kind. Wir werden innerlich erschöpft als Erwachsene, wenn wir viel herumrennen, wenn wir beschäftigt sind mit so vielen Dingen. Und es gibt ja so viele Dinge, die uns beschäftigen. Wir werden innerlich erschöpft oder äußerlich vom Körper her, wenn wir schwere Lasten tragen, Sorgen, die wir bewältigen, Probleme, die wir mit uns rumschleppen, Konflikte. Wir werden erschöpft, wenn wir auf Gott warten, wenn wir was erbetet haben von ihm und er kommt nicht so in die Puschen, wie wir uns das vorstellen. Er reagiert nicht so, wie das unserer Meinung nach sein sollte. Wir werden erschöpft, wenn wir versuchen, unser Inneres irgendwie so in den Griff zu kriegen oder unser Äußeres, unser Haus, unsere Wohnung, das ganze Chaos, was dort immer herrscht und immer wieder neu entsteht. Wir werden erschöpft, wenn wir versuchen, aus körperlichen Tiefs, aus körperlichen emotionalen Tälern wieder auf die Berge hochzukraxeln. Es erschöpft uns. Der Alltag erschöpft uns, die Probleme, Sorgen, das macht müde. Und vielleicht kannst du das mitbeten von Herzen, was der Psalmist im Psalm 119, Vers 25 betet, wo er sagt: Herr, ich bin am Boden zerstört. Ich bin einfach nur kaputt. Herr, ich brauche neue Kraft. Schenk du mir neue Kraft, so wie du es versprochen hast. Neue Kraft, damit mein Alltag leichter geht. Neue Kraft, damit ich leichter das machen kann, was du für mich willst, Gott. Neue Kraft, damit ich leichter mit den Problemen und Herausforderungen umgehen kann, die um mich herum sind. Neue Kraft. Ich möchte mit euch heute gucken, wie wir neue Kraft bekommen können. Und da gucke ich euch, mit euch einige Krafträuber genau an und dann einfach mal in die Bibel reingucken. Was sagt Gottes Wort dazu? Und der erste Krafträuber ist logischerweise, bei dir bestimmt auch, dein Alltag. Krafträuber Alltag. Und es gibt in der Bibel eine interessante Person, wo ich glaube, dass deren Geschichte was dazu zu sagen hat zum Thema Alltag. Und zwar Elia. Elia, der Prophet aus dem Alten Testament. Elia, der Mann Gottes, der Gottes Stimme hören kann, wie du es vielleicht wünschst, dass du es auch gerne könntest. Und dieser Elia hatte zunächst überhaupt kein Kraftproblem. Er hatte kein Kraftproblem. Er lebte, als der Ahab König von Israel war. Und Ahab war ein König. Der wollte von dem Gott, den wir gerade besungen haben, überhaupt nichts wissen. Er hatte andere Götter sich geschnitzt. Den Baal hatte er eine Statue in den Tempel und die Aschera hatte er als Göttin, die er verehrte. Und er hatte eine Frau, die das richtig gut fand, diese Götzen, diese heidnischen Götzen, die Isebel. Und Elia stellte sich im Namen dieses Gottes, seines Gottes, des Jahwe, immer wieder diesem König Ahab entgegen und sagte: Hier, das, was du machst, das ist nicht richtig. Und am bekanntesten ist sicher sein Wettstreit, wo er mit 400 dieser Heiden-Propheten, dieser Baals-Propheten auf einem Berg war, auf dem Karmel, wo es um die Frage ging, wessen Gott ist denn jetzt wirklich da? Wessen Gott ist denn wirklich der lebendige Gott? Und Die Baalspropheten, die machen sich dort echt zum Narren. Die tanzen um ihr Lagerfeuer ringsum, was kein Feuer ist, sondern einfach nur ein Holzhaufen mit Wasser betröpfelt, weil ihr Gott dort Feuer draufschicken soll. Und sie tanzen herum, sie ritzen sich die Haut auf und machen ein übelstes Zeremon, in der Hoffnung, dass ihre Götter antworten. Aber alles Schreien und alles Ritzen nützt überhaupt nichts. Der einzige Gott, der antwortet, ist Jahwe. Und da spricht Elia ein einfaches Gebet und bam, ist das Feuer da. Und alle wissen, hey, ja, das ist der echte Gott. Ein Riesenerfolg. Das Volk applaudiert dem Elia, alle jubeln. Die Propheten von den Heiden werden alle einen Kopf kürzer gemacht. Und Elia ist eigentlich der Star im Volk. Alles schick und alles schön, so könnte es sein. Aber ist es nicht. Denn die Königin, die Isabel, ist nicht ganz glücklich darüber, dass das so gelaufen ist. Sie ist sogar riesig frustriert darüber und sie droht dem Elia per Post mit Totschlag bis zum nächsten Tag. Elia bekommt Panik. Elia rennt. Er rennt um sein Leben, er rennt in den südlichsten Zipfel von Israel und dort sogar noch 30 Kilometer weiter in die Wüste. Weg, 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 nur weg von dieser Königin, weg von ihren Zugriffsmöglichkeiten. Und dann könnt ihr lesen, 1. Könige 19, Vers 4. Zuletzt ließ er sich unter einen Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er. Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen, wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Lass mich sterben, Gott. Hat alles keinen Sinn, alles ist sinnlos. Und du musst wissen, dass es irgendwie normal war, dass die Propheten, die für Gottes Wahrheit eintraten, dass die angefeindet wurden. Das war normal für einen Propheten. Es war normal, dass er irgendwie verfolgt wird. Sie hatten ja unliebsame Wahrheiten zu verkünden. Sie sprachen das Leben der anderen rein und sagten, hey, du bist falsch. Die Art und Weise, wie du lebst, worauf du deine Sicherheiten baust, das ist falsch. Und das führt natürlich zu Frust. Und die Propheten waren bei Königen oder bei den heidnischen Priestern so unbeliebt wie der Friseur, der dich an deine grauen Haare erinnert. Oder der sagt, Mensch, da geht eine Glatze los. Das willst du nicht hören. Oder der Arzt, der dir sagt, es wäre doch schön, wenn du mal ein bisschen Sport machst. Das wollen wir nicht hören. Und die Könige wollten das nicht hören und deswegen war da immer Anfeindung da. Die Propheten hatten das nicht leicht, aber es war ihr Alltag. Es war Prophetenalltag. Schließlich hatten sie ja auch Gott, Gottes Stimme, Gottes Macht, immer wieder live erlebt und kannten ihn. Also Elias Problem war nicht dieser Alltag. Es war nicht, dass er dort die Post von dieser Königin kriegt. Ein andermal hätte er gesagt, und? Ich habe einen, der regiert über alle Welt. Was willst du von mir? Hat er aber nicht. Er hatte nämlich ein Problem. Er hat gedacht, er ist der Einzige. Er ist der Einzige, der für Gottes Sache eintritt. Er ist der Einzige, der es reißen muss. Er muss sich um die Sache kümmern. Und er schonte sich nicht. Er schonte sich nicht. Er gab alles bis zu dem Punkt, wo er nicht mehr kann. Und hättest du einen Arzt dort unter den Ginsterbusch gerufen und hättest gesagt, Arzt, mach mal eine Diagnose von dem guten Freund, der da dort liegt, dann hätte er gesagt, ja, pass auf, Erschöpfungsdepression, Burnout, der Kerl hat sich totgearbeitet. Kam aber kein Arzt, sondern Gott kam und gab Elia neue Kraft. Und wie macht er das? Er lässt den Elia dort pennen, schlafen unter dem Ginsterbusch und er versorgt ihn mit Essen. Einfach mal so ein bisschen Wellnesskur unter dem Ginsterbusch und dann kriegt der Elia neue Power. Und dann konnte Gott ihn auch wieder neu begegnen und Gott konnte ihn neu in diesen Prophetenalltag zurückschicken. Und nun ist es ein Stück weit normal, dass du durch deinen Alltag erschöpft wirst. Es ist normal, dass es dich Kraft kostet und es ist auch normal, dass es Phasen gibt, die dich richtig viel Kraft kosten. Aber wenn du permanent über deine körperlichen und emotionalen Kräfte gehst, dich immer wieder überforderst, dann kann es sein, dass du wie Elia endest und irgendwann unter dem Ginsterbusch völlig ausgepowert, völlig depressiv darum liegst. Und es ist nicht irgendwie aus der Luft gegriffen. Es geht heutzutage vielen Menschen so. Manche sprechen von der Volkskrankheit Burnout, Volkskrankheit Erschöpfungsdepression. Ich möchte mit euch einen kleinen Filmclip dazu angucken.
Gestresst, gehetzt, überfordert, so schildern Burnout-Patienten ihren körperlichen und seelischen Zustand. Burnout heißt übersetzt ausgebrannt sein und beschreibt eine Phase totaler Erschöpfung, meist als Ergebnis einer langen Überforderung der eigenen Kräfte. Burnout gilt offiziell nicht als eigenständige Krankheit. Die Symptome und auch die Therapie sind der von Depressionen häufig sehr ähnlich. Professor Hillert beschreibt, was zu einem Burnout führen kann.
Dahinter steht oft etwas, was wir Gratifikationskrise nennen. Ich habe subjektiv das Gefühl, ich bringe ganz viel in meinem Job an Einsatz, an mehr Leistung als das, was jetzt formal gefordert ist, aber ich bekomme nicht ausreichend was dafür zurück. Und diese Diskrepanz zwischen dem, was ich glaube, dass mir zusteht und von dem, was ich realitär bekomme, das ist ein Maß für chronischen Stress.
Das Burnout-Syndrom stellten Ärzte ursprünglich vor allem bei Menschen in sozialen Berufen wie Krankenpfleger oder Lehrer fest. Dann wurde es vor allem als Managerkrankheit bekannt. Heute diagnostiziert man Burnout in allen Berufs- und Altersschichten, auch bei Rentnern oder Menschen auf Arbeitssuche. Burnout-Patient Thomas Müller aus Niederbayern ist Bankkaufmann und wurde mit dem Druck im Job irgendwann nicht mehr fertig.
Man hat als Bankkaufmann bestimmte Vorgaben und Ziele und die habe ich einfach nicht erreicht. Und das hat mir persönlich schon nicht gut getan. Und dann ist halt auch gegenüber Kollegen macht man sich dann Gedanken, was denken die über einen oder auch gegenüber dem Vorgesetzten. Und dadurch haben sie wahrscheinlich die Schlafprobleme noch mehr verstärkt. Und dann ist man am nächsten Tag wieder müde und schafft wieder nicht das, was man eigentlich will. Und ja, das ist dann so ein Teufelskreis irgendwann. Und irgendwann war es halt dann einfach so weit, dass ich zum Arzt gegangen bin und habe gesagt, ich kann nicht mehr.
Der Paulus schreibt an die Korinther Folgendes. Oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat? Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Gott hat euch freigekauft, damit ihr ihm gehört. Lebt deshalb so, dass ihr mit eurem Körper Gott Ehre bereitet. Das heißt, wenn du Christ bist, wenn ich Christ bin, gehört mein Körper nicht mehr mir. Er gehört Christus. Und der möchte, dass ich sorgsam mit meinem Körper umgehe, mit all den Ressourcen, die ich habe, sorgsam umgehe. Und wenn ich mich körperlich und emotional erschöpfe und kraftlos fühle, dann ist es Zeit, dass ich auf die Bremse trete. Also es ist Zeit, Pause zu machen, auszuruhen, bevor mein Körper auf die Bremse tritt und dann gar nichts mehr geht. Bevor er runterfährt und ich unterm Ginsterbusch liege. Und manchmal gibt es einfach nichts Geistlicheres zu tun, als Pause zu machen, als auszuruhen, als meine Ausgelaugtheit zu akzeptieren, zu akzeptieren, dass ich nicht mehr kann, dass ich meine Grenze habe, dass ich vielleicht nicht mehr so bin wie vor 10 Jahren. Rede es nicht weg. Mach Pause. Das ist deine Pflicht. Du musst deine Batterie wieder aufladen. Spaziergang, Nickerchen, Schwimmen, Massage, Schlaf, ich weiß nicht, was dir gut tut. Und einmal die Woche einen Tag, wo du nichts tust. Das ist Gottes Wartungsplan. Nichts tun. Ausruhen. Und es gibt Alarmsignale, das könnt ihr euch nachlesen zum Thema Burnout, Erschöpfung. Wie gesagt, es ist eine Volkskrankheit. Es gibt Alarmsignale, da kannst du Fragen ausfüllen und dann merkst du ganz schnell, ob das ein Ding für dich ist, ob das ein Thema für dich ist. Frag doch mal Gott, ob er dir Dinge zeigen möchte, die dich kaputt machen. Ob es Dinge in deinem Leben gibt, im äußeren Umfeld oder in dir drin, die dich erschöpfen. Und dann geh ran. Wie gesagt, manches liegt in dir. Es ist ja viel, dass wir so mit Themen kämpfen. Geringer Selbstwert, da muss ich unbedingt allen beweisen, dass ich es doch kann. Oder Perfektion. Ich muss allen zeigen, ich muss die Dinge 100%ig machen. Dabei gibt es keine Perfektion. Es geht immer besser und du machst dich kaputt. Und das sind so Themen, die in dir drin sind, die dich erschöpfen und die dich unter den Ginsterbusch bringen können. Aber manchmal gibt es auch Themen, die sind außen. Ungelöste Konflikte, Leute auf Arbeit, die einfach nur anstrengend sind, ein Chef, der anstrengend ist. Und dann kann es sein, dass es hilft, dass du deine Einstellung änderst. Aber es kann auch sein, dass du einen Schritt gehen musst und sagen musst, hier kann ich nicht bleiben, weil wenn ich hier bleibe, dann geht es mir wie Elia. Mobbing oder so ist ja so ein Thema, ne? Wo man überlegen muss, halte ich das aus oder muss ich hier die Notbremse ziehen? Mach dich auf die Spur. Du hast eine Verantwortung für deinen Körper. Gott möchte nicht, dass du deinen Körper verheizt. Das ist ja auch im frommen Bereich. Gib alles für Gott, brenne. In der Gemeinde kann ich das ja auch machen. Gott möchte nicht, dass du deinen Körper verheizt. Er möchte das nicht. Bleib auf dem Weg, der dich dahin führt, dass du wieder Kraft kriegst. Dein Schöpfer möchte, dass du voller Kraft bist. Er möchte, dass du voller emotionaler Kraft bist und dass du voller körperlicher Kraft bist. Erschöpfung ist nicht sein Plan. Leben ist sein Plan. Okay. Der zweite Krafttreiber, den ich mit euch angucken möchte, der so ein bisschen auch in die Richtung mitspielt, ich habe es gerade gesagt, es gibt so innere Faktoren für Burnout. Unser altes Ich. Unser altes Ich. Und da geht es um die Dinge, um mein Denken, um meine Reaktionen, um Prägungen. Das sind, glaube ich, mit die größten Krafträuber in unserem Leben, die uns am meisten zu schaffen machen. Und der erste Punkt ist, dass wir uns manchmal die Kraft rauben, indem wir an Fehlern festhängen, indem wir an Versagen festhängen. Und wir schauen auf das, was wir vermasselt haben, auf das, was nicht gelungen ist, auf das, wo, ja, die guckt da, weil das Eis runtergefallen ist. Und Kinder können da echt traurig sein. Und bei dir sind es vielleicht größere Dinge, wo du drauf guckst, wo du Schuld siehst, wo du Sünde siehst. Und vielleicht hast du schon mal so einen Augenblick gehabt, wo du wirklich, wirklich so einen Blick von Gott geschenkt gekriegt hast auf dein Herz und dir bewusst geworden ist, wie du eigentlich vor Gott dastehst, wie sündig du eigentlich bist, tief in deinem Inneren. Und dass es nicht nur um dein Verhalten geht, sondern dass du ganz, ganz tief voller Sünde bist. Und das hat dich so richtig runtergezogen. Weil im Licht des heiligen Gottes, dann, da kannst du dich auch echt runterziehen und kannst denken, ich vergehe, so wie es den Leuten in der Bibel auch ging. Und der Paulus beschreibt das im Römerbrief, da hat er so eine Nuance, im Kapitel 7 könnt ihr das nachlesen. Da beschreibt er, wie die Sünde im Menschen wirkt und wie sie auch ihm immer wieder in Not macht. Und da schreibt er, ich will eigentlich das Gute tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch. Und er schaut auf sich und schaut wirklich auf sich. Die Worte meiner, mir, mich kommen dort über 40 Mal vor. Und er sieht Schuld, er sieht Versagen und endet mit den Worten, ich elender Mensch, wer wird mich retten? Ich elender Mensch, wer wird mich retten? Und dann schreibt er das Kapitel 8 und er ändert seine Perspektive. Er guckt nicht mehr auf sich, sondern er guckt auf Jesus und auf das Kreuz. Er beschäftigt sich mit der Gewissheit des Glaubens und mit den Wahrheiten, die Gottes Wort über sein Leben ausspricht. Und es ändert alles. Weil Paulus auf Jesus sieht, kann er von Kraft sprechen. Er kann von zuversichtlicher Hoffnung sprechen. Er kann von Triumph reden. Ende Kapitel 8 heißt es, 8 Vers 37, mitten im Leid triumphieren wir über alles durch Christus, der uns so geliebt hat. Wenn ich auf mich gucke, auf meine Sünde, gehe ich kaputt. Da ist wirklich viel Schwarzes drin. Aber Jesus hat das alles weggenommen. Und ich habe seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit, du auch als Christ. Und dann kann ich auf ihn gucken und kann sagen, ja, ich triumphiere über das alles und es muss mich nicht mehr runterziehen. George MacDonald hat geschrieben, wir bleiben geduckte Christen, die mit gesenktem Kopf durch das Leben schleichen, weil wir immer nur um uns kreisen, anstatt auf Christus zu sehen, der unser Triumph ist. Und wenn du Jesus in den Fokus nimmst, den Blick darauf richtest, bekommst du neue Kraft. Deine Sünde ist groß. Das haben sie den Jugendlichen auf dem Pfingstjugendkonferenz schön rübergebracht. Deine Sünde ist groß, aber die Liebe ist größer. Die Liebe ist größer. Jesus ist größer. Und in Jesus hast du Vergebung. In Jesus hast du Freiheit. Und in Jesus hast du ein neues Leben. Und auch wenn du dich nicht so fühlst, du hast die weiße Weste an. Wenn du sündigst, wenn du Fehler machst, dann kannst du immer wieder zu ihm zurückgehen, kannst sagen, Mensch, Jesus, es tut mir echt leid. Und dann sagt er, okay, mein Kind, komm, wir gehen weiter. Komm, wir gehen weiter vorwärts in das Leben, das ich für dich vorgesehen habe. Und wenn du das verstehst, dann kannst du entspannter leben. Dann kannst du kraftvoller leben. Nicht, dass du bewusst die Sünde suchst, aber du kannst sagen, ja, das war nicht so gut. War mies, wie das gelaufen ist. Aber ich gehe einen neuen Schritt mit meinem Jesus, weil ich durch ihn neu bin, weil ich durch ihn durch meine Fehler hindurchgehen kann. Ich kann weitergehen. Gott möchte mit dir weitergehen. Ein anderer Krafträuber, der mit unserem alten Ich zu tun hat, ist das Thema Vergleichen. Vergleichen. Wir vergleichen uns mit ganz vielen Menschen, in ganz vielen Bereichen unseres Lebens. Mir geht es jetzt speziell um den Punkt, dass wir uns mit anderen Christen vergleichen. Dass du auf jemanden guckst, den du vielleicht irgendwo, von dem du gelesen hast, den du irgendwo siehst in der Gemeinde oder irgendwas, und du denkst, ah Mann, das ist ja irgendwie cool, wie die so drauf sind, wie die so beten, wie die so leben. Irgendwie sind die reifer als ich, irgendwie sind die heiliger als ich. Und egal, wo du stehst, dieses Thema kann immer wieder neu auf deinen Tisch kommen. Mir ging es bei der Pfingstjugendkonferenz auch so. Ich dabei ertappt, da gab es einen Prediger, da war es so witzig. Da war es so, wie der einfach gepredigt hat, war so toll. Und ich fand das einfach wunderbar. Und da blubberte so die Frage hoch, warum bin ich nicht so? Warum bin ich nicht so wie der? Warum kann ich das nicht so wie der? Wäre doch gut. Warum höre ich den Heiligen Geist nicht so wie er? Warum bin ich nicht so mutig wie er? Wäre doch gut. Und die Folge dieser internen Fragerei, dieses Drehen um dieses Vergleichen ist, dass ich erstens ungeduldig mit mir selber wäre, ungeduldig mit Gott werde und dass ich mutlos werde und kraftlos und denke, oh, kann nix. Aber das ist ja Quatsch. Und neue Kraft bekommst du, wenn wir uns die Wahrheit über andere bewusst machen. Die Wahrheit über andere. Amy Carmichael erzählt von einem Goldschmied in Indien, den hat sie besucht. Und der hat so Gold geläutert. Also die Schlacken oder die Zeug aus dem Gold entfernt, was da nicht rein muss, damit das Gold richtig rein wird, reines Gold. Und sie fragte diesen Goldschmied, wie erkennt man denn, dass das Gold wirklich rein ist? Dass da nichts mehr drin ist. Und er sagt zu ihr, ja, pass auf, wenn ich mein Spiegelbild daran sehe, wenn ich mein Spiegelbild in diesem Goldsee erkennen kann. Und manchmal ist es so, wir gucken auf andere und wir sehen in anderen das Spiegelbild von Jesus und denken, oh, es ist so cool, es ist so toll, sie ist so toll, die sind so toll. Aber was du nicht siehst, ist dieser Prozess der Läuterung. Es sind all die Arbeit, die Jesus an diesen Christen schon vollbracht hat, an ihren Rohmaterial. Und die Wahrheit ist, dass jeder reife Christ, wo du denkst, oh Mensch, das ist echt der Heilige Geist, die Gaben sind offenbar. Jeder reife Christ, den du siehst, hat Jahre an Übung, an Kämpfen, an Wachstum, aber auch an Vertrauen und an Einwilligung, all diesen Schritten, die wir jeden Tag gehen können, an Gehorsam, an Einsicht, all diese Schritte hat er hinter sich. Und er ist einfach an einem anderen Platz auf seiner Reise mit Jesus. Und es gibt bei dieser Glaubensreise keine Abkürzungen. So wie, ich weiß nicht, welcher Tomatentyp du bist, es gibt ja die Leute, die machen sich die Mühe und stopfen irgendwann im Februar die Samen in ihren Blumentopf und stellen dann aufs Fensterbrett und dann gießen sie jeden Tag. Und dann mühsam, ne? Und dann gibt es die Leute wie ich, die fahren dann irgendwann in die Gärtnerei und kaufen sich dann im Mai oder Juni die fertige Pflanze, die bloß so hoch ist und dann kann man die einpflanzen. Oder du kaufst gleich eine Pflanze mit Früchten, gibt es ja auch. Aber das geht beim Glauben nicht. Da kommt niemand als Glaubensheld auf die Welt und ach Mensch, guck mal, wie ich strahle, Jesus ist in mir und du siehst ihn, wenn du mich anguckst. Die Wahrheit ist, dass Gott mit uns geht und dass sein Weg mit uns so einzigartig ist, wie du selbst einzigartig bist. Und Gott erwartet nicht von dir, dass du perfekt bist und dass du morgen perfekt aufstehst und aussiehst wie ein kleiner Jesus und so bist wie ein kleiner Jesus. Aber er möchte, dass du den nächsten Schritt gehst und den zeigt er dir hundertprozentig. Und da überfordert er dich auch nicht. Er zeigt dir den nächsten Schritt und das kann manchmal mühsam sein, je nachdem, was der nächste Schritt für dich ist, aber er zeigt ihn dir und dann hilft er dir, mit Jesus diesen Schritt zu gehen. Und für dich gilt das, was Jesus zu Petrus sagte, als er auch die Frage der Jüngerschaft, wo Petrus sagt, Mensch, was ist denn mit dem Johannes? Was hast du denn mit dem vor? Wo er auch so in diesem Vergleichsthema drin war. Und was sagt Jesus zu diesem Petrus? Er sagt, ganz egal, es geht nur um dich. Es geht nur um dich und deinen Weg mit mir. Folge du mir nach, Petrus. Folge du mir nach. Ein letzter Krafttreiber für heute. Neben diesem kräftezehrenden Alltag, den wir alle haben und der uns in die Erschöpfung führen kann und neben diesem kräftezehrenden Denken über uns selbst, was uns auch so echt runterziehen kann, gibt es auch ab und zu so echte Hammer-Situationen, die uns mega herausfordern. Da werden Leute krank, geliebte Menschen werden krank, vielleicht werden wir selber krank und sind echt gefordert, oder Autos gehen plötzlich kaputt oder Nachbarn fangen Streit mit uns an oder Freunde setzen Lügen über uns in die Welt und du kriegst das mit und es reißt dir den Boden oder den Füßen weg oder es gibt Unfälle, die dich treffen. Auch eine Person aus der Bibel war König Josaphat, dem ging es ähnlich. Er war ein König, der Gott liebte. Und er reiste durch ganz Juda von Beersheba im Süden bis zum Gebirge Ephraim im Norden und ermutigte das Volk wieder zum Herrn, dem Gott ihrer Vorfahren, umzukehren. Josaphat war voll auf Gottes Seite. Es war voll sein Ding, den Leuten von dem Vater im Himmel zu erzählen und dass sie aufhören mit ihrem Götzendienst. Aber plötzlich und unerwartet hatte er ein großes Problem an der Backe. Das Nachbarvolk, die Ammoniter, waren mit einem riesigen Heer eingerückt in Juda. Und dann kannst du denken, oh, der ist doch so fromm, warum passiert das? Und vielleicht tröstet dich dieses Zitat von Samuel Rutherford, der gesagt hat, je näher du dem Himmel bist, desto näher wirst du dich der Hölle fühlen. Vielleicht hast du schon mal bemerkt, dass die Probleme zunehmen, wenn du dich Gott ganz besonders nah fühlst oder wenn du anfängst, für seine Sache einzutreten und für Freunde betest, wenn du jemanden vergibst, wenn du Dinge hast, dass es mehr Einheit in eurer Familie gibt oder du gehst einen Gehorsamsschritt, einen Schritt im Glauben und plötzlich kommt so ein Ding und du denkst, was ist denn hier los? Je näher du dem Himmel bist, desto näher wirst du dich der Hölle fühlen. Aber egal woher und warum die Probleme kommen, die Probleme sind echt, sie sind da und du bist herausgefordert. Der Josaphat war herausgefordert und er hatte echt Angst. Logisch, wenn da so eine Armee in deinem Land steht, er hatte Angst. 2. Chronik 30, 20, Vers 3. Was macht er? Er wendet sich an den Herrn um Hilfe und rief ganz Juda zum Fasten auf. Und als er da betet mit seinem ganzen Volk zusammen, gesteht er Gott seine Ohnmacht ein und sagt, Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll. Wir können nichts ausrichten, es sind so viele. Wir können nicht, unsere Kraft, unsere Waffen, nichts reicht aus. Aber wir hoffen auf dich, denn du bist der Schöpfer des Universums. Du bist der Schöpfer, du bist der König und du bist unser König. Und Gott reagiert auf dieses Gebet mit folgenden Worten, das finde ich total krass. Er sagt, habt keine Angst, fürchtet euch nicht vor diesem großen Herr. Ich werde gegen sie kämpfen, nicht ihr. Aber ihr braucht nicht zu kämpfen. Geht dorthin und dann werdet ihr sehen, wie ich, der Herr, euch rette. Geht dorthin zu diesem Herr und werdet sehen, wie ich, der Herr, euch rette. Und dann machen sie das. Sie stellen ihre winzige Armee zusammen und ganz vorne hin kommt nicht die Elitetruppe, sondern ganz vorne kommt die Lobpreisband hin, Martin. Ganz vorne. Und dann marschieren sie los Richtung der gegnerischen Truppe. Und sie stimmen ein Lied an zur Ehre Gottes. Groß ist unser Herr. Ihm allein gehört die Ehre. Wir können das weiterlesen, Vers 21. In Festgewändern sollten sie vor den Soldaten herziehen und den Herrn loben mit dem Lied, preist den Herrn, denn seine Gnade hört niemals auf. Und als die Sänger ihre Loblieder anstimmten, ließ der Herr die Truppen der Ammoniter, der Moabiter und der Bewohner des Gebirges Seir in einen Hinterhalt geraten und sie wurden in die Flucht geschlagen. Im Angesicht großer Not und in dem Bewusstsein, dass wir schwach sind, dass wir nichts ausrichten können und es gibt so viele Punkte, wo du nichts machen kannst. Und du ohnmächtig bist. Josaphat sucht genau in so einem Moment Gottes Gegenwart. Er stärkt sich, so wie David, was ich euch vorhin erzählt habe, er stärkt sich in Gott, in seiner Kraft, in seinem Wesen, dass er weiß, er ist der Schöpfer des Universums, er hat sein Volk, er hat mich als König in der Hand, er hat dich in der Hand seiner Allmacht und in seiner Liebe. Und Josaphat beschließt, ihm alles hinzulegen und ihm zu vertrauen. Und wenn wir Pause machen und wenn wir uns auf Gott ausrichten, dann kann Gottes Geist an uns wirken. Jesus hat das ständig gemacht. Er hat ständig die Pause gesucht. Er war ja schon sehr mächtig unterwegs und hat viele Wunder getan und trotzdem hat er ständig die Pause gesucht. Und am intensivsten hat er Pause und diese Verbindung mit dem Vater gesucht, als er auf seinem Weg nach Jerusalem gewesen ist. Gibt es diese Begebenheit auf dem Berg der Verklärung, wo er seinen Vater sucht und Gott begegnet ihm. Und das, was am Ende steht, ist dieser Spruch von Gott über Jesus. Er sagt, das ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Und was Jesus mitnimmt, ist, der Vater sieht mich, der Vater liebt mich. Und auch wenn es jetzt schwer wird und Jesus wusste, was da auf ihn zukommt, er wusste sich getragen und geborgen in dieser Liebe. Und das gab ihm neue Kraft, Das gab ihm neue Kraft. Und das brauchen wir regelmäßig. Wenn du fragst, wo kriegst du Kraft her? Du kriegst es, indem du Pause machst, deinem Körper was Gutes tust und indem du bei deinem Geist was Gutes tust, deiner Seele und dich daran erinnern lässt, wer du bist. Ein Geschöpf, was Gott liebt. Ein Geschöpf, was erlöst ist, befreit durch Jesus. Und ein Geschöpf, mit dem Gott in die Ewigkeit hineingehen möchte. Und für das Gott streitet, für das der Vater streitet. Und da bekommst du neue Kraft. Du kannst dich stärken, so wie David. David hat im Psalm 139 geschrieben, wo er sagt, ja Gott, du siehst mich, du kennst mich und du hast mich wunderbar gemacht. Und manchmal guckst du in den Spiegel und denkst, echt wunderbar, ja, du bist wunderbar. Das gilt für dich. Gottes Gegenwart erlebst du in dem Ausmaß, wie du dich auf sein Wort stellst, darauf vertraust, dass es für dich gilt. Und dann kannst du loslassen, du kannst ihn tun lassen, du kannst im Aufwind dieses Glaubens fliegen, Kraft tanken. Das ist Wirklichkeit, dass er an deiner Seite ist und sich um dich kümmert. Und dass du dich zurücklehnen kannst. Kraft, neue Kraft bei Gott. Ich möchte noch beten und dann gucken wir uns noch zusammen ein Musikvideo an, wo es genau um diesen Punkt geht, dass du dich in Gott stärkst und es bewusst machst, wer er ist. Und dann werden wir mit Uli und mit Martin noch eine starke Lobpreiszeit zusammen haben. Und vielleicht guckst du mal bei all diesen Dingen hier, die hier vorne stehen, was vielleicht ein Punkt ist, wo du neue Kraft brauchst, wo Gott sagt, Mensch, hier, guck mal, da kannst du dich stärken. Und das ist dran für dich, dass du dich da stärkst. Und so bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du uns erfüllst, jeden Einzelnen, der hier sitzt, erfüllst und dass du uns hilfst, die Kaputtmacher zu finden, die Dinge, die uns echt in die Erschöpfung führen und die uns dazu verleiten, mehr zu geben, als wir eigentlich zu geben in der Lage sind, mehr zu leisten, als wir zu leisten in der Lage sind, dass wir die Lügen in unserem Herzen, in unserer Seele identifizieren können. Dass wir die Dinge in unserem Umfeld sehen können, die uns kaputt machen und die unseren Körper schaden. Ich bete darum, dass du uns hilfst, mutig zu sein und dort Schritte zu gehen, Pause zu machen, auszuruhen, zu regenerieren, damit wir wirklich Kraft verleben können, so wie du das für uns möchtest, Herr. Und ich bete, dass du uns erfüllst, Heiliger Geist. Und dass du uns hilfst, auf Jesus zu sehen. Und das ist ja das, was du gerne machst, dass du den Sohn verherrlichst. Herr, wir haben manchmal so ein Bild von Jesus und von uns. Das stimmt nicht. Ich bitte dich, dass du das korrigierst. Wir sind befreit durch Jesus. Mach uns das neu groß. Unsere Schuld ist vergeben. Mach uns das neu groß. Wir sind Kinder Gottes. Herr, gieß diese Wahrheit in unser Herzen hinein. Erfülle uns, Heiliger Geist. Leite uns in deiner Wahrheit. Auch in die Wahrheit, dass du der Allmächtige bist, der unsere Kämpfe kämpft. Und dass wir dich erheben können im Lobpreis, im Gebet. Manchmal können wir vielleicht nicht singen, aber dass wir alles so wie Josaphat ausbreiten vor dir und sagen, Herr, wir sind ohnmächtig. Wir können nichts tun, aber du kannst. Du kannst. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du diese Wahrheit in unser Herzen hineinschreibst und versiegelst und uns hilfst, dass wir Kraft in dir finden. Amen.